Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe. Enric Lauer und Regine Müller. Der kleine Wagnerianer. In der Disziplin der Musikwissenschaft denkt und arbeitet man traditionell in der Rückschau. Das liegt in der Natur der Sache. Die Relevanz musikalischer, ja künstlerischer Ereignisse und Entwicklungen generell lässt sich erst dann mit einiger Sicherheit beurteilen, wenn sich deren Spuren ausgebreitet und vertieft haben, statt im Sande zu verlaufen. So hat die Musikwelt, die natürlich nicht nur aus professionellen Chronisten, sondern auch aus der großen Schar der Musikliebhaber besteht, manchen Skandal, manchen Star und sogar manches Genre vergessen, wenn nachfolgende Generationen sich entweder nicht mehr darüber aufregen oder nicht mehr dafür begeistern wollten, was einst so singulär, skandalös und attraktiv zu sein schien. Häufig ermächtigt sich die Musikwissenschaft allerdings auch selbst dazu, in der Rückschau Marksteine der Bedeutung oder Deutung just dort zu sehen und zu setzen, wo die Zeitgenossen noch gleichgültig mit den Schultern zuckten. Oder nur eine verschwindend kleine Zahl von Menschen Zeugen eines Ereignisses von im Nachhinein als epochal begriffener Bedeutung waren. Ein solches Ereignis war unzweifelhaft die Uraufführung von Claudio Monteverdis Favola in Musica, grob übersetzt Geschichte in Musik, L'Orfeo, die anno 1607 vor einer kleinen Schar feudaler Spezialisten und Gönner im Palazzo Ducale zu Mantua über eine eher improvisierte Bühne ging. Im Nachhinein wurde aus diesem höchst elitären Ereignis die Geburtsstunde der Oper. Sicher nicht zu Unrecht, denn es war in der Tat Monteverdi, der sich hernach noch über 35 Jahre seines Lebens mit dieser neuen Gattung beschäftigen sollte und sie zu einer ersten Blüte führte. Dennoch gab es sehr wohl Vorläufer des L'Orfeo, verloren gegangene Werke aus der Feder von Kollegen Monteverdis, die womöglich auch einen Anspruch auf Erfindung der neuen Kunstform Oper hätten erheben können. Das Aufkommen dieser Gattung kündigte sich an, drängte gewissermaßen zur Erfindung. Wie auch immer, das Geburtsdatum der Oper, die damals noch gar nicht so hieß, wurde postfestum auf 1607 festgelegt. Vergleichbar marmorne Marksteine oder gar Revolutionen sind in der Musikgeschichte allerdings relativ selten. Gewiss, man zählt die Geburts- und Todestage der Meistertonsetzer und die Uraufführungsdaten ihrer einflussreichsten Werke zu den Weg- und Wendemarken, so wie die Experten der Musikgeschichte etlichen Unsterblichen aus dem Olymp der Komponisten das Etikett des Revolutionärs angeheftet haben. Natürlich gehören Mozart und Beethoven in diese Ahnenreihe. Haydn erfand das moderne Streichquartett, Schubert trieb das Lied zu ungeahnten Höhen voran und so fort. Aber wann konnte und kann man schon einmal behaupten, dass von genau diesem einen Punkt an mit genau diesem einen Werk alles anders wurde? Dass nach diesem Ereignis die Musikgeschichte nachweislich eine andere Richtung genommen hat? Eines dieser seltenen Ereignisse kann unbestritten Richard Wagner für sich reklamieren, und zwar mit Tristan und Isolde, seinem subjektivsten und vielleicht auch seltsamsten Werk, in dem insbesondere der berühmt-berüchtigte Tristan-Akkord jenen magischen Moment markiert, der musikgeschichtlich zum Point of No Return wurde. Denn dieser Akkord stieß das Tor zur Moderne weit auf. Als Revolutionär darf freilich Wagners gesamtes Oeuvre gelten, und das im weitesten Sinn. Denn Wagner hat, ob nun gewollt oder als Kollateralschaden, die musikalische Avantgarde nicht nur mit dem Tristan-Akkord vorweggenommen. Die Emanzipation der Dissonanz und damit die Antizipation der Auflösung der Tonalität war nur eine von Wagners avantgardistischen Leistungen. Vor allem etablierte er auch die Wiedererkennungstechnik der Leitmotive und mit dieser die Möglichkeit von Rückblende und Vorschau auf der Opernbühne. Mit dieser von Wagner exzessiv eingesetzten Technik zog die Psychologie ins Musiktheater ein, bevor sie eigentlich erfunden wurde. Zudem hob seine Wiederholungstechnik den linearen Zeitverlauf als zwingende Strukturelement der Oper auf. Wagner darf mit seinen aufwendigen Klangkonzepten aber auch als Erfinder des Raumklangs gelten, auf den sehr viel später ein Komponist wie Karlheinz Stockhausen wieder zurückgreifen sollte.
im unsichtbaren Orchestergraben und im damals zum ersten Mal vollständig verdunkelten Saal in Bayreuth ist wiederum eine Vorwegnahme des Kinos zu erkennen, in dem ja bis heute die Leitmotivtechnik das bevorzugte Stilmittel der Filmmusik geblieben ist, streng nach Wagners Vorbild. Darüber hinaus hat Wagner die einzelnen Parameter der Musik wie Tondauer, Dynamik und Klangfarbe emanzipiert, indem er sie auf ihre Veränderbarkeit untersuchte und solche Veränderungen gezielt etwa durch Klangfarbenwechsel einsetzte. Und nicht zuletzt war Wagners berüchtigtes Gesamtkunstwerk eine Vorwegnahme dessen, was man heute als Multimedia-Spektakel bezeichnen würde. Wagner schuf ein Musiktheater, das alle Sinne anspricht, den ganzen Raum mit einbezieht und keine Distanz zum Geschehenen erlaubt. Das genaue Gegenteil dessen also, was Bertolt Brecht später mit seinem Prinzip des epischen Theaters einfordern sollte, intellektuelle Distanz des Zuschauers. Wagner arbeitete lebenslang an einem totalen Überwältigungstheater.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.